Der Titel der heutigen Predigt ist Ein Leben im Reich Gottes in der Zeit des Millenniums. Also wir haben ja mehrere Etappen. Wenn ich aus der Bibelstelle lese, werde ich bevorzugend die Luther 1984 nehmen. Und wenn ich heute von einem Leben im Reich Gottes spreche, dann sollten wir alle bereits verstanden haben, dass es sich um das Reich Gottes des Vaters und Jesu Christi handelt. Wir gehen zuerst gemeinsam zu Epheser 5. Epheser 5. Und lesen auch zunächst Vers 5. Wo Paulus sagt, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat am Reich Christi und Gottes, Gott des Vaters. Aber auch in Vers 20, und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also Gott dem Vater im Namen Jesu Christi. Nebenbei sollte man hier erkennen, dass es nicht heißt, Gott des Vaters im Namen des Herrn Jesu Christi und dem Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist ist keine Person, wie es manche immer noch wieder im Internet erklären wollen, sondern die Kraft Gottes, mit dem alles ausgeführt wird. Die Idee der Dreieinigkeit ist genauso irrelevant wie eine Blasphemie, wie die Idee, dass wir in den dritten Himmel eingehen würden, wenn man stirbt, auch nicht bei Christi Wiederkehr. Nun, um in das Reich Gottes eingehen zu können, muss man auch nämlich gewisse Voraussetzungen erfüllen. Es ist auch eine total falsche Idee, dass das Reich Gottes bereits inwendig in uns sei. Die Aussage ist auch absolut im Gegensatz von dem, was das Wort Gottes in der Bibel erklärt. Christus sagt, niemand fährt gen Himmel. Und die Menge übersetzt diese Stelle in Johannes 3,13 und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem einen, der aus dem Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn Jesus Christus, der im Himmel wieder ist. Was muss aber geschehen oder welche Voraussetzung braucht es, um in das Reich Gottes eingehen zu können oder zu dürfen? Man muss zunächst von seinem sündigen Leben, das man als Mensch auf dieser Welt führt, ablassen. Man muss bereuen, und die echte Taufe, eine wahre Taufe, wie sie von Christus kam, geführt werden aus einer wahren Kirche Gottes durch wahre ordinierte Prediger. Die Taufe in einer anderen Organisation, die keine wahre Kirche Gottes ist, oder eine Kindstaufe über ein Becken, ein kleines Kind zu beträufeln, das ist ja absoluter Schwachsinn. Macht ja keinen Sinn, weil ein Kind hat ja nichts zu bereuen. Zunächst ist es also wichtig zu verstehen, wie man in das Reich Gottes Eingang findet. Aber mir geht es heute nicht darum, wie man in das Reich Gottes eingeht, sondern wie das Leben dort sein wird. Zum einen für die, die in der ersten Auferstehung sein werden, aber auch zum anderen für die, die den Dritten Weltkrieg und auch die Plagen Gottes menschlich überlebt haben. Zunächst wird im Reich Gottes die Rückkehr Christi sofort eine neue Regierung gegründet. Sofort. Welche Regierung oder Herrschaft wird das sein? Und was wird geschehen, wenn Christus zurückkommt? Wenn Christus erscheinen wird. Schauen wir, wenn Christus zurückkommt, Wenn die letzte Posaune erschallen wird, wird Christus zunächst im Himmel erscheinen. Bevor er auf die Erde kommt, wird er im Himmel erscheinen. Was passiert dann? Im nächsten Moment. Wie wird diese Rückkehr vonstatten gehen? Und was wird und wie wird das geschehen? Es geht hierbei um das unglaubliche Potenzial des Menschen. Wir haben eine Broschüre. Gott ist eine Familie. Sehr wichtig. Denn das beinhaltet das Reich Gottes. Wir haben für die Voraussetzung, um in das Reich eingehen zu können, zu dürfen, eine Broschüre. Die Taufe, Voraussetzung für das Heil. Ohne das werden Sie keinen Zugang in das Reich Gottes haben. Lesen wir aber zunächst 1. Thessaloniker 4. 1. Thessaloniker 4 und die Verse 15 bis 17. Ich hoffe, ich kann das jetzt hier wieder lesen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, also nach diesen Weltkriegen, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind, die bereits den Schlaf des Todes schlafen. Denn er selbst, der Herr, Jesus Christus, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune erschallt, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, also nicht alle Tote, sondern die, die in Christus waren, auferstehen. Und danach werden wir, die wir leben, die wir übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Haben wir das verstanden? Wenn Christus sich zeigen wird, das erste Mal im Himmel, er ist noch nicht da, werden wir ihm entgegengehen. Aber nicht in den dritten Himmel, sondern hier in der Atmosphäre im ersten Himmel. Lesen wir auch 1. Korinther. 1. Korinther 15 und die Verse 50 bis 53. 1. Korinther 15. Paulus sagt, das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird die Verwesliche, das Verwesliche nicht ererbt ist, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Es ist das Geheimnis Gottes, es ist das Geheimnis Jesu Christi, das nicht jetzt und heute für die ganze Welt ist. Für sie ist es bestimmt, für uns ist es bestimmt. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden nicht alle sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dieses Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Man wird verwandelt werden. Schauen wir auf Jesaja 66. Jesaja 66, die Verse 6 bis 8. Jesaja 66, die Verse 6 bis 8. Horch, Lärm aus der Stadt. Horch vom Tempel her, horch, der Herr vergilt seinen Feinden. Ehe sie wehen bekommt, wer ist sie? Ehe sie, die Kirche Gottes, wehen bekommt. Man ist gezeugt und man steht vor seiner Geburt, vor seiner Wiedergeburt. Und wie eine Frau, die wehen bekommt, kurz vor der Geburt, ist das, ehe sie Wehe bekommt. Ehe die Auferstehung kommt. Hat sie geboren, ehe sie in Kindsnöte kommt, ist sie eines Knaben genesen. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Ward ein Land an einem Tag geboren? Ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Kaum in Wehen hat sie uns schon ihre Kinder geboren. Sind sie auferstanden? Auf einmal Völker, viele aus vielen Nationen, stehen auf einmal auf. Diese Aussage hat auch Christus seinen Aposteln erklärt, dass sie auf Thronen herrschen werden, nach ihrer Auferstehung. Matthäus 19, und Vers 28. Matthäus 19 und Vers 28. Jesus aber sprach zu ihnen, zu seinen Aposteln: Wahrlich, ich sage euch, die ihr mir nachfolgt, wir könnten auch selbst uns damit hineinfügen. Die ihr mir nachfolgt, werdet bei der Wiedergeburt, bei der Auferstehung, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Zunächst ist für die Aposteln das Richten der 12 Stämme Israel vorhergesehen, ihnen zugestimmt. Gehen wir auch zu Offenbarung 5. Und lesen die Verse 9 bis 10. Sie sagen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott, dem Vater, erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Viele werden auferstehen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Also alle, aus allen Sprachen, Nationen, aus allen Völkern, werden herrschen. In einer neuen, sofort dargestellten und hergestellten Regierung. Denn Christus weiß bereits heute schon, welches Amt für jeden zugeteilt werden wird. Aber wie gesagt, zuerst werden die Toten auferstehen, unverweslich. Und wir, die wir noch leben, dann in diese Unverweslichkeit als Geistwesen verwandelt werden. Wir müssen verstehen, wenn Christus sich im Himmel zeigt, er ist noch nicht auf der Erde. Er ist noch nicht angekommen. Werden wir ihm zuerst entgegengehen? Schauen wir uns an, was in Daniel 2 zu lesen ist. Daniel 2, Vers 44. Man muss das verstehen. Man muss nicht denken, Christus muss erst auf der Erde zurückkommen und da stehen, auf dem Ölberg stehen und dann diese Verwandlung. Nein, die beginnt vorher. Daniel 2 und Vers 44. Aber zur Zeit dieser Könige, es geht dabei um den Traum von Nebukadnezars 4 Weltreiche. Zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Es geht um das Reich Gottes. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen. Es. Wer ist es? Es ist das Reich Gottes. Das Königreich Gottes, in dem wir uns dann bereits verwandelt befinden werden. Es heißt weiter und zerstören. Aber es selbst wird ewig bleiben. Das Reich Gottes. Vers 45. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne zu tun von Menschenhänden, keine Menschenhand, kein Fleisch, vom Berg herunterkam. Doch es werden zu Beginn des Millenniums natürlich auch asiatische Horden, das darf man nicht vergessen, aus dem fernen Osten das gelobte Land besetzen wollen. Wir lesen das in Hesekiel 38. Gehen wir zunächst zu Hesekiel 38. Es ist manchmal auch ein sehr kompliziertes Thema. Aber ich denke, es ist auch vielleicht mal an der Zeit ein bisschen definierter zu erklären. Hesekiel 38, Verse 1 bis 4. Und das Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, richte deine Augen auf Gog. Also Gog, China, der asiatische Raum, der im Lande Magog ist und der Fürst von Rosch, von Meschech, Tubal und Weissage gegen ihn. Und sprich, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will an dich, Gog, der du der Fürst bist von Rosch, Meschech, das ist Moskau, und Tubal. Siehe, ich will dich herumlenken und dir einen Haken ins Maul legen und will dich ausziehen lassen mit einem ganzen Heer, mit Ross und Mann, die alle voll gerüstet sind. Und sie sind ein großer Heerhaufe, die alle kleine und große Schilde und Schwerter tragen. Gehen wir jetzt zu Vers 15. Und wirst kommen aus deinem Ort, vom äußersten Norden, du und viele Völker mit dir, alle zu Ross, ein großer Heerhaufe und eine gewaltige Macht. Du wirst heraufziehen gegen mein Volk, nach Jerusalem, Israel, wie eine Wolke, die das Land bedeckt. Am Ende der Zeit wird das geschehen. Schauen wir, am Ende der Zeit wird das geschehen. Das ist kurz, ganz kurz oder zu Beginn des Millenniums. Ich will dich aber dazu über mein Land kommen lassen, dass die Heiden mich erkennen, wenn ich an dir, Gog, vor ihren Augen zeige, dass ich heilig bin. Vers 17, so spricht Gott der Herr. Du bist doch der, von dem ich vor Zeiten geredet habe, durch meine Diener, die Propheten in Israel, die in jener Zeit weissagten, dass ich dich über dich kommen lassen wollte. Und es wird geschehen zu der Zeit, wenn Gott kommen wird, über das Land Israel, spricht Gott der Herr, wird mein Zorn in mir aufsteigen. Und ich sage in meinem Eifer und im Feuer meines Zorns, wahrlich, zu der Zeit wird ein großes Erdbeben sein im Lande Israel. Das von meinem Angesicht erheben sollen, die Fische erbeben sollen, die Fische im Meer, die Vögel unter dem Himmel, die Tiere auf dem Felde und alles, was sich regt und bewegt auf dem Lande. Und alle Menschen, die auf der Erde sind, und die Berge sollen niedergerissen werden und die Felswände und alle Mauern zu Boden fallen. und ich will über ihn das Schwert herbeirufen. Und allen meinen Bergen spricht Gott der Herr, dass jeder sein Schwert gegen den anderen erhebt. Vers 22. Und ich will ihn, Gog, richten mit Pest und Blutvergießen und will Platzregen mit Hagel, Feuer und Schwefel über ihn und sein Heer und über die vielen Völker kommen lassen, die mit ihm sind. So will ich mich herrlich und heilig erweisen und mich zu erkennen geben vor vielen Heiden, dass sie erfahren, dass ich der Herr bin. Wir werden dann bereits Geistwesen sein und mit Christus und unter Christus herrschen. Und das könnte schon bereits die erste Amtshandlung sein. Das ist nicht, dass Christus persönlich alles hier alleine macht. Sondern wenn Christus im Himmel ist, kommen wir entgegen und gehen dann runter. Und dann gibt es Zoff. Wir haben hierfür eine Broschüre, die das auch alles näher erläutert. Die 10 europäischen Wiederaufstehungen des ehemaligen Römischen Reiches. Alles kostenlos zu erwerben. Sie müssen es nur bestellen. Wir werden mit Christus sofort diesen Wahnsinn auf dieser Erde beenden. Sie können es glauben oder nicht, aber Rebellion wird nicht mehr geduldet. Und Kompromisse über Gottes Gesetze werden auch nicht mehr geschlossen. Sodass wir dann zunächst einmal endgültig alles vorbei sein. Gehen wir auch zu Malachi. Malachi, Kapitel 3, die Verse 21 bis 22. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden. An dem Tage, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Gedenkt an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe auf dem Berge Horeb für ganz Israel und alle Gebote und Rechte. Hört sich nicht an, als wenn das alles irgendwie vorbei ist, als wenn die Gebote nicht mehr gelten würden. Gilt nach wie vor. Christus wird sodann, wenn dies alles mal beendet ist, endlich als wahrer König angenommen werden für die nächsten 1000 Jahre. Wenn absoluter Frieden herrscht wird. Mit Ausnahme von Ereignissen, die ganz zu Beginn und ganz zum Ende des Millenniums geschehen werden. Dieser Frieden ist auch ein Versprechen Gottes. Gehen wir zu Jesaja 9. Ist nicht so, als wenn hier etwas steht und man meint, ja, das war mal früher. Man verkennt das, was wirklich daraus gesagt wird. Jesaja 9, die Verse 5 bis 6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Natürlich bei seiner Rückkehr. Und er heißt Wunderrat. Gott hält, ewig Vater, Friede, Fürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er's stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Zunächst wird diese wunderbare neue Welt, es wird das Reich Gottes hier auf Erden errichtet werden. Wird sich verändern. Gehen wir zunächst zu Jesaja 11. Jesaja 11. Und lesen wir die Verse 1 bis 10. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus einer Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Frucht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande, und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewaltigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen. Schauen wir uns das an, was das für eine Welt ist. Und der Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben, ohne dass Gewalt unter den Tieren herrscht. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen. Und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein entwöhntes Kind wird seine Hand strecken in die Höhle der Natter. Man wird nirgends Sünde tun, noch Frevel auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis aus der Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker, die noch übrig sind. Nach ihm werden die Heiden fragen, und die Städte, da er wohnt, wird herrlich sein. Gehen wir auch zu Jesaja 2. Jesaja 2, die Verse 2 bis 5. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge, und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege, und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion, von Jerusalem, wird Weisung ausgehen, und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen, denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Kein Krieg, keine Misshandlungen. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Das ist vorbei. Zunächst in der Zeit des Millenniums ein für alle Mal, bis zum Ende, wenn Satan wieder losgelassen wird. Gehen wir auch zu Hesekiel 39. Ezekiel 39. Und die Verse 7 bis 10. Und ich will meinen heiligen Namen kundmachen unter meinem Volk Israel und will meinen heiligen Namen nicht länger schänden lassen, sondern die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, der Heilige in Israel. Siehe, es kommt und geschieht, spricht Gott der Herr. Das ist der Tag, an dem ich geredet habe. Und die Bürger in den Städten Israels werden herausgehen und Feuer anzünden. Und die Waffen verbrennen. Schauen wir, was passiert. Waffen werden verbrannt, werden zerstört. Kleine und große Schilde, Bogen und Pfeile, Keulen und Spieße. Und sie werden 7 Jahre lang Feuer damit machen. Sie brauchen kein Holz auf dem Felde zu holen oder im Walde zu schlagen, sondern von den Waffen werden sie Feuer machen und werden die berauben, von denen sie beraubt sind, und plündern, von denen sie geplündert sind, spricht Gott, der Herr. Gehen wir auch zu Sacharja 14. Es wird regelrechter Frieden herrschen. Es wird Ruhe sein. Christus und wir, wenn wir es in das Reich Gottes schaffen, werden dem ein Ende setzen. Sacharja 14, die Verse 4 bis 11. Oh, da bin ich ein bisschen zu weit. Sacharja. War da eben ein bisschen zu weit gegangen. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg. Wenn die da stehen, sind wir bereits verwandelt. Der vor Jerusalem liegt nach Osten hin, und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Und das Tal Hinnom wird verstopft werden. Denn das Tal wird an die Flanke des Berges stoßen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vorzeiten geflohen seid. Vor dem Erdbeben zur Zeit Usias, des Königs von Juda. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Wir sind dann dabei. Zu der Zeit wird weder Kälte noch Frost noch Eisen sein, und es wird ein einziger Tag sein. Er ist dem Herrn bekannt. Es wird nicht Tag und Nacht sein. Und auch um den Abend wird es Licht sein. Zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen. Die eine Hälfte zum Meer im Osten, die andere Hälfte zum Meer im Westen. Und so wird es sein im Sommer und im Winter. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Und das ganze Land wird verwandelt werden in eine Ebene, Vers 10, von Geba bis nach Rimmon im Süden. Aber Jerusalem wird hoch liegen und an seiner Stätte bleiben, am Tor Benjamin, bis an die Stelle des ersten Tors, bis an das Ecktor und vom Turm Hananel bis an des Königs Kelter. Und man wird darin wohnen. Es wird keinen Bann, es wird keine Vernichtung mehr geben, denn Jerusalem wird ganz sicher wohnen. Komplett. Keine Probleme, keine Kriege, keine Streitigkeiten, keine Bürgerkriege, gar nicht, nichts. Frieden. Micha 4. Gehen wir zu Micha 4 und lesen die Verse 1 bis 5. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, der ja am höchsten ist, wie wir gerade gelesen haben, feststehen, höher als alle Berge und über die Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen. Und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Das heißt, alle seine Gesetze und Rechte, Gebote, was es zu geben ist, wird gehalten werden müssen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Herrn Wort von Jerusalem, Vers 5. Es wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen im fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen. Wir reden hier von Eigentum für die Menschen. Nicht mehr Haus an Haus, nicht keine Grenzen verschoben. Jeder hat sein Hab und Gut. Und niemand wird sie schrecken, denn der Mund des Herrn Zebot hat es geredet. Ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des Herrn, unseres Gottes, immer und ewiglich. Zacharja 3 und Vers 10. Zacharja 3, Vers 10. Zu derselben Zeit spricht der Herr Zebaoth, wird einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Schauen Sie, die Gastfreundschaft. Unter seinen Weinstock. Unter seinen Feigenbaum. Das sind Einladungen, die innerhalb des Millenniums geschehen. Schauen wir auch Jesaja 4. Jesaja 4, die Verse 2 bis 6. Zu der Zeit wird, was der Herr sprießen lässt, lieb und wert sein und Frucht des Landes herrlich und schön und denen, die erhalten bleiben in Israel. Und wer da wird übrig sein in Zion und übrig bleiben in Jerusalem? Der wird heilig heißen, ein jeder, der aufgeschrieben ist zum Leben in Jerusalem. Wenn der Herr den Unflat der Tochter Zion abwaschen wird und die Blutschuld Jerusalems wegnehmen durch den Geist, der richten und ein Feuer anzünden wird, dann wird der Herr über der ganzen Stätte des Berges Zion und über ihren Versammlungen eine Wolke schaffen am Tage und Rauch und Feuerglanz in der Nacht. Ja, es wird ein Schutz sein über allem, was herrlich ist. Und eine Hütte zum Schatten am Tage vor der Hitze und Zuflucht und Obdach vor dem Wetter und Regen. Was für eine wunderbare Welt. Wenn wir uns für das Reich Gottes qualifizieren, das ist die Voraussetzung, werden wir und viele andere mit Christus sein und mit ihm herrschen. Und Christus wird gerecht richten und wird einem jeden seine Amtshandlung übertragen. Wie groß sie sein wird, weiß nur Gott allein. Aber jeder wird seine Amtshandlung bekommen. Und die Widerspenstigkeit der Menschen wird abgestellt. Seine Gesetze werden gehalten werden müssen. Wer das nicht will, Wer damit ein Problem hat, wird mit Konsequenzen rechnen müssen. Ganz einfach. Gott wird da nicht mehr zuschauen. Schauen wir uns an, was passiert, was auf uns zukommt in Jesaja 1. Und Vers 26. Das gilt für uns. Jesaja 1, Vers 26. Und ich will dir wieder Richter geben, wie sie vormals waren, und Ratsherren, wie im Anfang. Alsdann wirst du eine Stadt der Gerechtigkeit und eine treue Stadt heißen. Richter und Ratsherren. Das sind Ämter, die sehr wichtig sind. Wie ist es nun mit den Menschen, die diese Kriege und die Plagen Gottes überlebt haben? Die auch fleischlich bleiben? Was werden diese tun? Schauen wir Sacharja 14. Sacharja 14, die Verse 16 bis 18. Und alle, die übrig geblieben sind, von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, Jesus Christus, und um das Labhütten festzuhalten. Aber über das Geschlecht auf Erden, das nicht heraufziehen wird, weil es widerspenstig ist, weil es keine Lust hat, weil es immer noch denkt, sie können tun lassen, was sie wollen, wird nach Jerusalem, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, über das wird es nicht regnen. Segen wird ausbleiben. Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzöge und käme, so wird auch für sie die Plage kommen, mit der der Herr alle Heiden schlagen wird, wenn sie nicht heraufkommen, auf das Labhütten festzuhalten. Das gibt Schläge. Das wird richtig ungemütlich. Wer das nicht will. Aber sie müssen wissen, dass das ihre Aufgabe ist. Das Reich Gottes, die Gottfamilie, wird sofort Schluss machen mit weiterem Irrsinn und Ungehorsam auf Erden. So sieht das aus. Segen wird ausbleiben, kein Früh- oder Spätregen. Wer Sonne braucht für seinen Acker, wird keine bekommen. Viehzucht wird Probleme bekommen. Er wird Schläge von uns bekommen, nach dem, was Christus uns mitteilt. Wir werden unter Christus herrschen. Christus wird sagen, was zu tun ist. Welche Schläge derjenige bekommt. Und sie werden es ausführen. Aber wie wird die Welt aussehen, nachdem die Kriege endlich beendet wurden? Werden wir, die wir mit Christus zusammen sind, alle so mit Fingerschnipp alles erneuern, zum alles wegmachen. Ich mache dir das alles mal. Wird so lustig. Schauen wir es uns an. Jesaja 61. Jesaja 61 und die Verse 1 bis 8. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden ein gnädiges Jahr des Herrn, und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten den Trauernden zu schaffen, den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Und schauen wir hier, Vers 4. Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen. Alles, was zerstört ist. Ich muss da so an die Trümmerfrauen denken, die das Land wieder aufgebaut haben, hier in Deutschland. Als Dresden total kaputt war, genauso wird es wieder aussehen. Und noch schlimmer. Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und, was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Auch alte Ruinen könnten wieder erneuert werden, wieder aufgebaut werden. Alte Schlösser, alte Burgen. Könnte passieren. Fremde werden hintreten und eure Herden weiden. Und Ausländer werden eure Ackerleute und Weingärtner sein. Ihr aber sollt Priester des Herrn heißen. Und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Ihr werdet der Völkergüter essen und euch ihre Herrlichkeit rühmen. Dafür, dass mein Volk doppelte Schmach trug und Schande ihr Teil war, sollen sie doppelten Anteil besitzen in ihrem Lande und ewige Freude haben. Denn ich bin der Herr, der das Recht liebt und den Raub und Unrecht hasst. Ich will ihnen den Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Schauen wir auch Jesaja 58. Jesaja 58 und Vers 12. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat, und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und es sollst heißen, der die Lücke zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Die Menschen werden das wieder aufbauen. Wir werden ihnen mit Sicherheit bei dem einen oder anderen mithelfen oder unter Rat und Tat zeigen, wie es funktioniert. Aber die Menschen werden es wieder aufbauen. Die Menschen werden für ihr Hab und Gut alle, auch wenn hier Politiker sind, sie werden arbeiten müssen. Sie werden ihr Anteil ehrlich verdienen müssen. Und da wird auch kein Neuer aufstehen und sagen, so, wir gucken mal, dass wir hier eine neue Regierung gründen. Wir müssen den Menschen wieder klar machen, was Sache ist. Nein, Schluss. Ende. Ein für alle Mal. Auch wird keine Industrie in solchen Maßen wieder aufgebaut, wie sie heute ist. Nie wieder. Auch mit der Pharmaindustrie, von dem Artikel her gesehen, ich habe diesen Artikel noch nicht gelesen, aber es war interessant. Pharmaindustrien wird es nicht mehr geben. Ich habe mir aus dem Internet zwei Artikel gezogen. Und das ist es. Wahnsinn. Bei dem ersten Artikel von Gavistore.de, es geht um die teuersten Medikamente der Welt. Es heißt in diesem Artikel, seit dieser Woche können die Eltern des kleinen Michael, ein Jahr alt, ein Artikel von 2019, aufatmen. Ihrem Sohn wurde das Leben gerettet. Das Medikament, das er bekam, ist das teuerste der Welt. Das Arzneimittel nennt sich Zolgensma und hat in den Vereinigten Staaten erst dieses Jahr, also 2019, die Zulassung erhalten. Es wurde von einem Schweizer Pharmakonzern entwickelt und gilt als umstritten. Nur eine einzige Spritze trägt den stolzen Preis von 2,1 Millionen. Wahnsinn. Was für ein Wahnsinn. Doch für den kleinen Michael war es der Lebensretter. Mia ist krank. Mia ist krank, aber ihr Medikament kostet 150.000 Franken. Krank. Der Artikel sagt, seltene Krankheiten sind das größte Zukunftsgeschäft der Pharmaindustrie. Aber ihre Hightech-Medikamente haben Preise, die unser Gesundheitssystem ins Wanken bringen. Um sie durchzusetzen, ziehen Firmen jedes Register. Man muss sich das mal vorstellen. Man zieht jedes Register. Man tut alles, um Milliarden Geld zu verdienen. Das ist asozial. Das ist nicht nur widerwärtig, dass man mit der Menschenkrankheit immer wieder versucht, Milliarden Geld zu verdienen. Ich habe dafür kein Wort. Wenn es eins gäbe, würde ich es aussprechen. Garantiert. Denn es geht niemals um ihre Gesundheit. Es geht niemals darum, irgendjemanden zu heilen, sondern so lange wie möglich an diesen Medikamenten zu halten, um Geld zu verdienen. Würde die Pharmaindustrie Medikamente herstellen, die wirklich heilen, die wirklich helfen, könnten sie in ein paar Jahren schließen. Das ist das Problem. Aber im Reich Gottes wird es endlich ein neues Gesundheitssystem geben. Ein wahres Gesundheitssystem. All diese Medikamente, die es heute gibt, mit diesen Giftstoffen, ob das Cortison oder Morphium, egal was es ist, das ist alles nur Dreck, das den Menschen nicht hilft. Es wird vernichtet werden und es wird nicht mehr benötigt werden. Denn Gott wird vor allem der wahre Heiler sein und ein wahrer Arzt. Gehen wir zur 2. Mose. Ich kann manchmal gar nicht so viel essen, wie ich mich in dieser Welt übergeben könnte. 2. Mose 15 und Vers 26. Wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Das ist ein Versprechen. Schauen wir auf Jesaja 57. Jesaja 57. Das wird eine viel, viel bessere Welt werden. Und die Verse 18 bis 19. Jesaja 57, 18 bis 19. Ihre Wege habe ich gesehen. Aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder Trost geben und denen, die da Leid tragen. Will ich Frucht der Lippen schaffen, Friede, Friede, denen in der Ferne und denen in der Nähe, spricht der Herr, ich will sie heilen. Er wird helfen Er wird heil. Offenbarung 22. Und die Verse 1 bis 4. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Blätter, was aus der Natur kommt. Keine Pharmaindustrie, kein Gift, kein Dreck. Es sind Blätter. Und es wird alles kostenlos zur Verfügung stehen. Keine Millionen mehr. Keine Milliarden, das ist kostenfrei. Die Bibel sagt uns, dass der Mensch im Millennium von seinen Krankheiten und Gebrechen geheilt werden wird. Wir lesen das in Jesaja 35. Jesaja 35 und die Verse 5 bis 6. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, Vers 7, sollen Teiche stehen. Und wo es Dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Aber Gott wird sie heilen, gesund machen. Es wird keine Pharmaindustrie mehr benötigt werden. Und hier sage ich, Gott sei Dank. Schauen wir auch Jesaja 33. Jesaja 33, Vers 24. Und kein Bewohner wird sagen, ich bin schwach, bessere Übersetzung wäre, ich bin krank. Denn das Volk, das darin wohnt, wird Vergebung der Sünde haben. Bei Vergebung der Sünde wird man auch geheilt werden. Menschen, die die Verwüstung auf Erden überlebt haben, werden Vergebung erhalten, wenn sie Buße, wenn sie bereuen. Und so werden vielleicht auch die Kranken nicht sofort auf einen Schlag geheilt, sondern nur auf der Grundlage des tiefsten Verständnisses, dass Gottes Heilung nur auf die Annahme von Jesus Christus durch uns beruhen wird und kann. Eine solche Anerkennung und Annahme könnte nicht sofort erfolgen. Manche könnten störrig sein. Manche werden zur Zeit für das Verständnis brauchen. Wenn also unbekehrte Menschen erst einmal die allumfassende Bedeutung des Opfers Jesu Christi begriffen haben, werden auch offenbar Tieropfer beendet werden. Werden die nicht mehr gebraucht. Aber während Tieropfer dargebracht werden, könnte sich die vollständige körperliche Heilung natürlich auch dann verzögern. Andererseits lesen wir in Hesekiel 47, Vers 12, dass Gott Bäume als Nahrung und ihre Blätter für Medizin und Heilung zur Verfügung stellen wird. Lesen wir Hesekiel 47. Hesekiel 47 und Vers 12. Und an einem Strom werden an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen. Und ihre Blätter werden nicht verwelken. Und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter als Arznei. Diese Bäume werden 12 Monate lang ihre Frucht tragen. Und keine Frucht wird verfaulen, wie es heute ist. Oder im Winter keine Frucht bringen, wie es heute ist. 12 Monate, jeden Monat neue Früchte. Die Existenz solcher heiligen Blätter lässt auch vermuten, dass zunächst nicht jeder, der im Millennium lebt, sofort geheilt werden wird. Denn sonst bräuchte man diese Blätter nicht. Eine Schlussfolgerung wird in Sacharja 8, die Verse 3 bis 4, bestätigt. Und wir lesen das gemeinsam. Ich werde das diesmal aus der Schlachterbibel entnehmen. Sacharja 8 und die Verse 3 bis 4. So spricht der Herr: Ich will wieder nach Zion zurückkehren. Und ich werde Wohnungen nehmen mitten in Jerusalem. Und Jerusalem soll die Stadt der Wahrheit heißen. Und der Berg des Herrn, der Herrscher, der heilige Berg. So spricht der Herr, der Herrscher, in Vers 4. Es sollen noch alte Männer und alte Frauen in den Straßen Jerusalems sitzen. Jeder mit seinem Stab in seiner Hand wegen ihren hohen Alters. Also ist nicht so, dass selbst ältere Herrschaften, die diesen Krieg und diese Plagen überlebt haben, einfach gesund sind. Sie werden durch ihre Schwachheit, wenn man ins Alter kommt, Stützen brauchen. Stöcke, Stäbe. Wir haben ein englisches Q&A. Ich habe das hier übersetzt. Und da haben wir eine Aussage von Gill's Exposition of the Entire Bible und die sagt dazu Folgendes. Dieses Bild von diesen alten Leuten, von diesem Kapitel, was wir eben gerade gelesen haben, Jesaja, dieses Bild spielt auf jene alten Menschen an, die die große Trübsal überlebt haben werden. Sie sind mit dem Alter erschöpft und deshalb verpflichtet, einen Stab als Unterstützung zu benutzen, wenn sie auf Straßen gehen. Es gibt so dann keinen Grund zu der Abnahme, dass sie nicht zu gegebener Zeit auch von solcher Schwäche geheilt werden. Aber manche werden eine Zeit lang damit leben müssen. Auch wenn sie glücklich und zufrieden leben. Es gibt so dann auch keinen Grund zur Annahme, dass sie sich nicht zu gegebener Zeit auch von solcher Schwäche geheilt werden. Aber manche werden etwas Zeit dafür brauchen und damit leben müssen, auch wenn sie eben glücklich und zufrieden leben. Aber es ist eben ein Prozess. So wie wir diesen Prozess heute leben, müssen sie diesen Prozess dann leben. Mit dem Vorteil, dass eben Satan nicht mehr da ist. So wird alles viel, viel besser gemacht. Die Regierung, das Gesundheitssystem, das Leben. Aber dann kommen wir zu einem anderen Aspekt noch. Was wird mit der Sprache passieren? Es soll eine neue Sprache geben, aber wie wird das funktionieren? Schauen wir uns zunächst einmal Zephania 3 und Vers 9 an. Zephania 3 und Vers 9. Dann aber, im Millennium, Dann aber will ich den Völkern reine Lippen geben, dass sie alle des Herrn Namen anrufen und ihm einträchtig dienen. Die New King James Version übersetzt es folgendermaßen. Denn dann will ich den Völkern eine reine Sprache wiedergeben. Man muss jetzt auf diesen Wortlaut hören. Eine reine Sprache wiedergeben. Also damals, zum Turmbau von Babel, scheint es auch eine einheitliche Sprache, eine reine Sprache gegeben zu haben. Und sie hat sie gegeben. Damit alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einmütig dienen können, heißt es. Wir haben auch hierzu einen Artikel, jedoch auch wieder derzeit nur im Englischen. Der heißt, unübersetzt, Is there a contraction between Zephaniah 3:9 and Zachariah 8:23? Also auf Deutsch gibt es einen Widerspruch zwischen Zephaniah 3:9 und Zachariah 8:23. Es heißt in diesem Artikel, wir wissen nicht sicher, ob die Menschen diese neue Sprache im Laufe der Zeit lernen müssen oder ob Gott sie sofort befähigt, diese sprechen zu können, sie zu kennen und sofort zu sprechen. Wir haben in biblischer Prophetie von jetzt bis in alle Ewigkeit Folgendes geschrieben. Zu Beginn des Millenniums wird dem Volk eine reine Sprache wiedergegeben werden. Zephaniah 3:9 haben wir gerade gelesen. Sodass es in der Lage sein wird, einander zu verstehen. Ohne dass Übersetzer oder die Gabe der Zungenrede nötig ist. Vergleichen Sie dazu auch eine einzigartige Episode in Hinsicht Apostelgeschichte 2:5-11. Und gehen wir jetzt gemeinsam zur Apostelgeschichte, um das näher zu untersuchen, dass wir auch hierfür Verständnis bekommen. Apostelgeschichte 2 und die Verse 5-11. Es wurden aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer, aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn an jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Also sie kamen aus Galiläa mit einer Sprache. Aber die Zuhörer hörten es in ihrer Sprache. Dann erklärt er, wo sie überall herkamen. Parther und Meder und Elamiter, also aus Russland, Ukraine, Persien und Iraner. Die wir wohnen in Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, ich meine es Türkei, Pontus und aus der Provinz Asien, China, Indien und noch mehr. Phrygien, Pamphylien, Ägypten. Menschen aus Ägypten hören die Sprache in ihrer Sprache. Und die Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Italiener, verstehen die Sprache, was die Juden gesprochen haben. Es heißt weiter im Artikel, Gottes Fluch über das Volk zur Zeit Turmbau zu Babel in 1. Mose 11, Vers 7-9 wird aufgehoben und beseitigt werden. So wie Gott zur Zeit des Turmbaus zu Babel die Sprache auf übernatürliche Weise verwirrt hat, so könnte daraus auch folgen, dass er den Prozess umkehren wird, indem er auf übernatürliche Weise sofort die eine reine Sprache wiederherstellt. Ich glaube, dass an diesem Punkt, dass dieses Wiederherstellen dieser Sprache, das ist meine Meinung. Ich will da keine Spekulationen aufkommen lassen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass eben bei dieser neuen Sprache Gott wieder eingreifen wird und sofort für alle eine reine Sprache gibt. Denn bis man das gelernt hat, braucht ja auch wieder seine Zeit. Und das ist ja dieser Schwierigkeitsgrad dazwischen. Wenn das eine Volk eine neue Sprache hat und die anderen verstehen es wieder nicht, wird es schwer. Also von daher glaube ich schon, dass Gott hier wieder eingreifen wird. Eine mögliche Erklärung für diesen Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, geben wir auch in unserer kostenlosen Broschüre. Wo habe ich den? Oh, ich habe sogar eine Broschüre übersprungen. Habe ich vergessen, aber ich werde sie Ihnen gleich zeigen. Steht das in der Bibel, die Mysterien, Buch der Offenbarung. Auch hier wird über die Sprachen eingegangen werden. Was ich Ihnen zuvor zeigen wollte, war, aufgrund der Heilungen und der Wiederherstellung im Reich Gottes menschliches Leid. Weshalb und wie lange noch? Alle Broschüren sind kostenlos. Wir haben auch noch eine andere Broschüre, was auch sehr wichtig ist, das Evangelium vom Reich Gottes. Es ist wichtig, ihr Potenzial darin zu erkennen. Alle Broschüren, wie gesagt, sind kostenlos und Sie müssen diese nur bestellen. Denken wir einmal darüber nach. Auch wir, die jetzt in dieser Endzeit das Potenzial haben, was wir daraus machen. Auf was wir hinarbeiten. Dass wir das nicht so lockerflockig sehen. Und uns vielleicht auch ein bisschen mehr Mühe geben, auch gegenüber anderen. Es liegt an einem jeden selbst, was Sie daraus machen. Aber denken Sie daran, was Ihr Potenzial ist, wenn Sie mit Christus herrschen wollen, wenn Sie in das Reich Gottes Eingang finden wollen, dann müssen wir uns Mühe geben, um Eingang zu finden.